Ja, wir haben eine Positionierung, die kann man in einem Satz zusammenfassen. Wir produzieren genussvolle Produkte, die einen positiven Beitrag für einen gesunden Lebensstil bieten. Also tut gut und schmeckt gut. Und das ist in wenigen Segmenten wirklich so einfach wie bei Tee.
Wirtschaft Düsseldorf am Platz.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die iFishing GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf Unplugged eine neue Stimme bekommen hat.
Hallo Düsseldorf, wenn ihr in einem Supermarkt vor dem Teeregal steht, dann seht ihr dort etwa 80 verschiedene Produkte eines Düsseldorfer Traditionsunternehmens. Teekanne. Unser heutiger Gast führt die Geschäfte dieser Firma und er hat sich vorgenommen, die mehr als 125 Jahre alte Marke zu modernisieren, um sie auch Menschen wie seiner Tochter schmackhaft zu machen. Frank Schübel ist Experte für die Vermarktung von Lebensmitteln. Er hat schon in den 90ern für Nestlé gearbeitet, später mal die Molkerei Wein Stefan geleitet und bis vor 4 Jahren war er Chef bei Behrensen. Nun also Tee. Ich bin Maximilian Nowroth, starte jeden Tag mit einer Tasse Schwarztee und freue mich sehr, dass ihr euch jetzt Zeit nehmt für dieses Gespräch. Tatsächlich haben wir sehr viel über Nachhaltigkeit geredet, denn der Manager will den Bio-Anteil im Supermarktregal deutlich erhöhen und dafür sorgen, dass die Arbeitsbedingungen in den Anbauländern verbessert werden. Was eine Teepflückerin in Indien am Tag so verdient und wie er mit Kritik von NGOs umgeht, all das verrät er euch in dieser Folge. Außerdem geht es um lange Haare, Millionen Investitionen und das Denken in Generationen. Also holt euch einen Tee und genießt es. Viel Vergnügen mit Frank Schübel.
Wie viel Tee trinken Sie am Tag?
Ich trinke ungefähr 2 Liter am Tag.
Gibt es auch mal Kaffee zwischendurch?
Es gibt auch Kaffee zwischendurch, aber meistens dann nur Espresso.
Trinken Sie den Tee lieber lose oder im Beutel?
Ich trinke in dem Beutel.
Gar keinen losen Tee?
Manchmal, wenn wir eine Verkostung haben, aber ich schätze einfach den Convenience-Faktor vom Teebeutel. Und die Teekanne hat den Teebeutel ja auch erfunden, also gehört dazu unserem Geschäftsprinzip.
Was ist die wichtigste Lernerfahrung, die Sie in Ihrer Karriere gemacht haben?
Die wichtigste Lernerfahrung ist immer am Markt bleiben, immer den Verbraucher im Blick und vor allem Märkte immer vorausdenken.
Können Sie Ihren Führungsstil in 3 Adjektiven beschreiben?
Direkt, nah, aber immer fair.
Herzlich willkommen, Frank Schübel bei Wirtschaft Düsseldorf Unplugged. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Manchmal starten wir hier im Podcast direkt mit dem Unternehmen, Herr Schübel, um so ein bisschen zu verstehen, was da eigentlich für ein Geschäftsmodell hintersteckt. Bei Teekanne ist das, glaube ich, bekannt. Deswegen wollte ich mal mit Ihnen persönlich einsteigen und zwar mit einem spannenden Karrierepunkt. Sie sind 2017 vor 4 Jahren von Behrensen, damals Geschäftsleiter gewesen, zu Teekanne gewechselt, also von Schnaps zu Tee. Wie kam das?
Ja, ich hatte die Aufgabe bei Behrensen 5 Jahre gemacht. Ich hatte dort eine Sanierungsaufgabe. Das Unternehmen war wirtschaftlich in großer Schieflage. Dann der damalige Eigentümer, ein Private Equity House, hat mich gesucht, um das Unternehmen am Markt neu zu orientieren und gleichzeitig auch neue Eigentümer zu finden für das Unternehmen, was mir beides gelungen ist. Und wenn man dann 2 solche Herkulesaufgaben stellt, dann muss man sich irgendwann auch mal einer neuen Aufgabe stellen. Und dann bin ich klassisch von einem Personalberater angesprochen worden und da auch ein offenes Wort, was ja die Aufgabe bei Teekanne und auch für Tee zu arbeiten, ist schon schön. Das macht einfach Sinn, für nachhaltiges Lebensmittel zu arbeiten und auch für ein Familienunternehmen. Es macht einfach Spaß.
Ja. Jetzt haben Sie ja gerade gesagt, dass Sie täglich 2 Liter Tee trinken. Das wird ja bei Behrensen hoffentlich nicht der Fall gewesen sein, diese Identifikation mit dem Produkt. Also wie war das für Sie von der Identifikation von Behrensen zu Teekanne beim Thema Glaubwürdigkeit? Also haben nicht da doch die Leute bei der Teekanne gesagt, was will denn jetzt der von dem Apfellikör bei uns?
Ja, die Leute bei Teekanne dachten erstmal, es kommt so ein harter Sanierer. Warum ist er da? Uns geht's doch gut, weil ich eben aus dem Private Equity Umfeld auch kam. Ironischerweise habe ich vor meiner Zeit bei Behrensen keinen Alkohol getrunken. Ja, und es hat mich auch niemand gefragt, wie meine Einstellung zu Alkohol ist. Also ich habe dann begonnen, also mit einem großen Abstand zur Kategorie, was mir aber nicht geschadet hat, weil es immer gut ist, vor allem wenn ein Unternehmen Probleme hat oder eine Neuausrichtung braucht, wenn man eine kritische Distanz zum Produkt hat. Ja, was bei Tee nicht der Fall war, weil ich immer gerne Tee getrunken habe. Meine Freunde haben sogar gesagt, ja, das geht sicher schief, weil das erste Mal ein Produkt ist, was du echt magst, was du in den letzten 20 Jahren vermarktet hast.
Ja? Okay, also Sie haben, während Sie Chef waren bei Berendsen, noch keinen Alkohol getrunken oder das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, oder davor?
Ja, ich hatte davor über 3 Jahrzehnte überhaupt keinen Tropfen Alkohol auch angerührt. Das war so ein Prinzip aus meiner Jugend.
Ja.
Und das konnte ich natürlich bei Berendsen nicht halten. Das heißt, ich musste, das klingt jetzt lustig, ich musste eine professionelle Beziehung zum Alkohol entwickeln. Ja. Das heißt, ich habe gelernt zu verkosten. Ich habe natürlich auch mal mit Kunden angestoßen. Ich habe auch mal auf einer Feier etwas getrunken. Aber es ist jetzt nie eine Passion draus geworden.
Es muss für Sie auch ein Schock gewesen sein, nach 3 Jahrzehnten nicht zu trinken, dann diesen süßen Apfellikör zu trinken. Das ist ja jetzt auch nicht, das ist ja ein spezielles alkoholisches Produkt.
Ne? Ist ein spezielles alkoholisches Produkt, das kannte ich in der Tat noch von meiner frühen Jugend. Also von da war die Brücke jetzt gar nicht so groß. Aber ich meine, der klassische Apfelkorn machte im Berendsen-Portfolio noch 6% des Umsatzes.
Okay.
Ja, knapp die Hälfte war mit alkoholfreien Getränken, also mit Wasser und auch Softgetränken. Und es war eben die Aufgabe auch von mir, das Unternehmen einfach auf moderne Segmente und auch moderne Trends auszurichten. Also da war sicherlich ein Schwerpunkt, die Alkoholsparte dann auch wieder am Markt auszurichten, aber vor allem mit neuen Segmenten eine neue Story für das Unternehmen zu kriegen. Also Alkohol war nicht so wichtig, wie es vielleicht immer klingt.
Okay. Und Sie sagten, Ihre Freunde haben gesagt, bei der Teekanne ist es zum ersten Mal so, dass Sie ein Produkt sozusagen führen, was sie auch selber konsumieren, also mit dem sie sich persönlich identifizieren. Also das war vorher bei Nestle nicht so oder Weinstefan, wo sie auch waren, oder bei der Deutschen Bahn?
Nein, bei Nestle habe ich Süßwaren vermarktet und auch konsumiert. Das war vielleicht auch zu viel ab einem bestimmten Punkt.
Ja.
Dann bin ich zur Deutschen Bahn gegangen und sowas, ja, obwohl ich irgendwie ein begeisterter Autofahrer bin. Und habe dann Weinstefan geleitet, wobei ich nie Milch trinke, mal einen Schuss in Kaffee, ansonsten sind Milchprodukte für mich auch nicht so Teil der täglichen Ernährung. Aber wie gesagt, man muss das lieben, was man macht und nicht das lieben, was man produziert. Ja, es gibt auch Männer, die vermarkten erfolgreich Damenhygiene, ohne jemals da eine persönliche Erfahrung zu haben. Also diese kritische Distanz und die Beurteilung dessen, was man tut, ist besser als jetzt eine direkte Beziehung zum Produkt. Wobei die natürlich nicht schadet.
Ja, haben Sie denn jetzt sind Sie ja schon 4 Jahre bei der Teekanne und damit mit einem Produkt unterwegs, was Sie eben auch persönlich schätzen. Haben Sie diese Distanz so ein bisschen aufgegeben?
Ja, die Distanz war bei Tee nicht da. Ja, interessanterweise habe ich immer nur Schwarztee getrunken, ja, vor allem zum Frühstück, also wenig Kräuter und Früchtetees. Das habe ich beim Start ins Unternehmen auch so gesagt, sodass jeder mir immer nur Schwarztee präsentiert hat, auch mit Zitrone. Und ich habe dann immer mal gesagt, nein, ihr müsst mir nicht das präsentieren, was ich mag, sondern ihr müsst mir das präsentieren, was wichtig ist oder was neu ist, um einfach ein größeres Spektrum dann abzudecken. Und wir haben bei Teekanne über 400 verschiedene Rezepturen. Also ich bin immer noch weit davon entfernt, alle probiert zu haben oder auch alle auch zu mögen. Aber ich muss halt eben eine Einschätzung bekommen, was am Markt erfolgreich ist.
Und trinken Sie nur Teekanne-Produkte aus Prinzip oder sind Sie auch mal beim Wettbewerber?
Nein, ich trinke natürlich im Haus Teekanne-Produkte. Ja. Ich achte natürlich auch in der Gastronomie darauf, dass es dort Teekanne gibt. Und wenn es es nicht gibt, dann frage ich natürlich, warum, und stelle auch stellen Kontakt her. Aber wir verkosten auch regelmäßig Wettbewerbsprodukte. Einfach um ein Gefühl für Qualität, für Geschmacksunterschiede auch zu bekommen und um schlicht und ergreifend nicht betriebsblind zu werden. Das ist sehr wichtig.
Als Sie dann 2017 hier nach Düsseldorf zur Teekanne kamen, war das Ihre erste berufliche Station im Rheinland?
Das war meine erste berufliche Station im Rheinland.
Ja, und Sie sind ja gebürtiger Schwabe und leben auch in München. Wie war das für Sie? Also war das eine Art Kulturschock, ein neues Erleben oder?
Eigentlich gar nicht, sowas. Ich bin irgendwie sofort, sowohl von den Mitarbeitern als auch von Nachbarn und wir hatten auch ein paar Freunde hier im Rheinland, sehr, sehr nett aufgenommen worden. Also diese rheinische Frohnatur, was ja, die stimmt wirklich, die nimmt man auch so wahr. Und obwohl wir pendeln und meine Frau und ich, leben wir sehr gerne an beiden Standorten. Ja, und es ist auch schwierig, die beiden Standorte zu vergleichen.
Und bei der Teekanne ist ja nochmal das Besondere, die sind ja schon über 140 Jahre alt und eben Familienunternehmen, ich glaube in 4. Generation schon mittlerweile. Haben Sie das auch anders dann gespürt in der Unternehmenskultur zum Beispiel im Vergleich zu einem Nestlé? Also wie wird man da anders aufgenommen als neuer Chef?
Ja gut, Nestlé oder auch Deutsche Bahn, das sind Riesenkonzerne. Mhm. Da gibt es Strukturen, da wird man eher an der Funktion auch bewertet oder an der Autorität, die man auch hat. Das Schöne an einem Familienunternehmen, und das fängt bei den Gesellschaftern an und geht natürlich ins Managementteam, aber bis in den einzelnen Mitarbeiter und die einzelnen Mitarbeiterinnen, es zählt dort mehr die Person, auch die Persönlichkeit. Und das lernt man schon schätzen, auch wenn es dann, wenn die Wirkung und die Authentizität der Persönlichkeit dann auch viel wichtiger ist und viel stärker zutage trägt als in einem Konzern. Man kann sich in einem Familienunternehmen als Person, egal welche Funktion man einnimmt, nicht verstecken.
Mhm. Wie haben Sie das am Anfang dann angestellt? Weil wenn Sie wussten, ich kann mich ja nicht verstecken, ich muss authentisch sein, wie haben Sie das gemacht?
Na, ich war einfach so, wie ich bin. Und zwar von der ersten Sekunde an, auch als ich die ersten Gespräche mit den Gesellschaftern geführt habe. Mhm. Gespräche ging ja dann auf das Jahr 2016 zurück, wo wir uns kennengelernt haben, wo wir überprüft haben, passen wir zusammen, haben wir eine gleiche Agenda und kann man auch gut miteinander arbeiten, kann man gut miteinander reden. Also wir haben über 5 Gespräche geführt mit den unterschiedlichen Gesellschaftern. Nach dem ersten Gespräch war es eigentlich klar, dass es fachlich funktionieren kann von beiden Seiten. Mhm. Ich bringe mit, was die Gesellschafter oder die Gesellschaft braucht und mir gefällt die Aufgabe, vor der ich stehe. Und danach ging es eigentlich über 2-3 Monate nur noch darum, hat man so einen persönlichen Fit, kann man ein Vertrauensverhältnis entwickeln, also passt es einfach.
Und sind Sie da vielleicht mal mit Ihrer direkten Art auch so ein bisschen angeeckt?
Natürlich, darum geht es auch als Geschäftsführer, dass man klar sagt, was man denkt, was man will, aber dass man davor immer ein offenes Ohr hat. Mhm. Ja, das heißt, eine direkte Art muss auch eine direkte Art auf der anderen Seite provozieren. Viele waren am Anfang etwas eingeschüchtert, manche auch irritiert, weil bin ich nur direkt, sondern ich kann manchmal auch ein bisschen salopp sein, was man vielleicht von dem Geschäftsführer nicht so kennt. Aber da haben wir uns gut aneinander gewöhnt und ich denke, wir haben eine ganz gute Gesprächskultur bei der Teekanne.
Also Sie mussten sich dann auch nicht verbiegen, irgendwie, weiß ich nicht, konservativer aussehen oder auftreten, sondern Sie konnten der bleiben, der Sie sind und waren.
Ja, interessanterweise, ich sage immer interessanterweise, weil die Fragen gut sind, dann entschuldigen Sie das bitte, aber als die Leute dann wussten, Schübel kommt, dann haben die erstmal gegoogelt und haben meine Frisur gesehen. Im Podcast ist es schwer, weil ich relativ lange Haare habe.
Ja, so bis zur Schulter fast.
Und dann fragten sich viele, wie kann man so jemanden einstellen, wenn man eigentlich so ein konservatives Unternehmen ist. Aber es spielte nie eine Rolle, weil es immer um die Persönlichkeit ging. Und ansonsten habe ich gelernt, ich bin jetzt Mitte 50, gehe auf die 60 zu, da kann man sich nicht mehr verstellen.
Ja.
Ja, beziehungsweise wenn man sich verstellt oder seine professionelle Persönlichkeit authentisch zu spielen, dann kommt man irgendwann mal an Grenzen, wo man unterschiedlichen Leuten eine unterschiedliche Fassung der Meinung oder der Story erzählt.
Ja.
Und dann fällt das auf, dann fällt einem das auf die Füße. Das heißt, mein Tagesablauf ist so komplex, dann, wenn ich mich verstellen würde, ich könnte es nicht kontrollieren.
Aber es ist ja witzig, dass Sie sagen, dass schon wegen Ihrer Frisur, ich weiß jetzt nicht, wie Sie vor 5 Jahren aussahen, jetzt haben Sie helles Haar bis zu den Schultern, offen, leger, dass da schon Leute dachten, oh, da kommt jetzt ein ganz wilder, salopp gesagt.
Naja, ganz wild war ich nicht, weil ich hatte auf den Bildern immer noch Anzug und Krawatte an.
Das haben Sie ja jetzt nicht mehr.
Die Krawatte haben wir mittlerweile im Unternehmen auch abgelegt und wir haben mittlerweile auch eigentlich eine breite Dudes-Kultur im Unternehmen eingeführt. Also von daher sind wir schon formal lockerer geworden. Das heißt aber nicht, dass man lockerer in der Sache wird. Und das gilt es dann auch früh klar zu machen. Hat eine lockere Attitüde oder ein lockeres Aussehen etwas mit der Art zu managen oder zu führen zu tun? Und da ein ganz klares Nein.
Ich habe eine schöne Anekdote gesehen über Ihren Einstieg bei der Teekanne. Und zwar sollen Sie, als Sie zum ersten Mal die Gesellschafter trafen beim Kennenlernen, ein Foto mitgebracht haben von einem Teeregal, das Ihre Tochter gemacht hat.
Richtig.
Und darauf haben Sie gesagt, Leute, so geht das nicht, hier stimmt was nicht. Stimmt das?
Das stimmt, ja. Ja, also ich hatte so ein Gefühl, dass die Teekanne und vor allem das Sortiment eher traditionell ist. War aber nur ein persönliches Gefühl, also gesunder Menschenverstand. Und wenn man auch in anderen Kategorien sich umschaut, dann bewegen die sogenannten Millennials sowohl von der Nachfrage auch wie auch von der Einstellung zu Lebensmitteln im Moment sehr viel. Also bin ich mit meiner Tochter in einen großen Markt in München gegangen.
Wie alt ist Ihre Tochter, wenn ich fragen darf?
Meine Tochter war damals 19.
Okay.
Da ist jetzt 24.
Ja.
Und dann sind wir zusammen in diesen Großmarkt gegangen und haben uns das Teeregal angeschaut. Ja, und dann habe ich mit ihr diskutiert. Und sie hat auch gesagt, hey Papa, das geht gar nicht. Diese Sorten sind alle gut, die schmecken mir auch. Aber ich finde kein Bio, ich finde keinen Bezug zur Nachhaltigkeit, ich finde keine coolen Sorten mit fancy Namen, was die anderen haben, was ich irgendwie gut finde. Und damit habe ich dann auch die Gesellschafter in den Gesprächen, also in den Bewerbungsgesprächen auch so konfrontiert. Und wir haben da relativ schnell eine gemeinsame Lücke dann auch festgestellt, an der man die Teekanne dann neu orientieren kann. Wobei neu orientieren heißt, nicht alles anders zu machen, sondern diese Facette im Sortiment einfach zu ergänzen.
Mhm. Also Schwarztee, Grüntee, Früchtetee, Kräutertee, das hatten sie ja da alles schon. Ja. Das reichte dann eben ihrer Tochter nicht mehr.
Ja, sie suchte einen Tee aus der Generation für ihre Generation. Mhm. Ja, sie suchte einfach diese modernen Aspekte in der Marke. Funktional und geschmacklich hat sie alles gefunden, aber von der Sprache, von der Rezeptur, auch vom Nachhaltigkeitsgedanken war für sie nichts dabei. Die Gefahr war aber damals, es gab damals schon Marken, die das genauso gemacht haben.
Ja, sie meinen sowas wie Yogi-Tee, Kappa, Pucca?
Genau.
Ja.
Ja. Die waren damals klein, sind aber schon stark gewachsen, spielen heute noch eine größere Rolle am Markt. Und das war eine der Aufgaben der Marke Teekanne und dem Unternehmen Teekanne, hier auch solche Aspekte mitzugeben. Und damit sind wir jetzt nach 3,5 Jahren auch ganz gut erfolgreich.
Also angenommen, Sie würden heute nochmal mit Ihrer Tochter in diesen Großmarkt sich vors Regal stellen. Welche Produkte konkret würde sie dann finden, die durch diesen Impuls entstanden sind?
Gut, wir haben eine Linie, die heißt Teekanne Organics. Mhm. Da gibt es dann so Orten wie Sleep and Dream oder Start Your Day and Calm and Relax.
Ja.
Ja, also die auch auf Augenhöhe zu Wettbewerbern wie Yogi und Kappa und auch Pucca sind. Mhm. Die sind in Bio. Die haben eine andere Designsprache dann auch. Also da findet sie sich wieder. Mhm. Dann, meine Tochter studiert Medizin und wir sponsern auch immer die Erstsemester-Packages. Und dann sie verkauft es dann auch an ihre Kommilitonen mit Begeisterung. Die Kommilitonen nehmen das gut auf. Also von da haben wir da schon den Reiz dann auch getroffen. Aber natürlich sind wir nicht allein in diesem Markt.
Ja. Also Sie mussten dann quasi dafür sorgen, dass Sie sich in dem Bereich nicht den Schneid abkaufen lassen von jungen Wettbewerbern bei der jungen Zielgruppe, die eben nicht nur den traditionellen Tee will, sondern auch alles in Richtung Nachhaltigkeit, Bio und auch ein bisschen Lifestyle mit Tee verbindet.
Schneid abkaufen lassen ist schwierig, weil ähnliche Projekte gab es schon im Unternehmen. Die wurden nur nicht konsequent verfolgt und ich habe das dann zur Priorität 1 gemacht in der Sortimentsführung. Es gab noch andere Prioritäten, aber in der Sortimentsführung haben wir das dann mit Nachdruck auch eingeführt, weil gerade diese Millennial-Zielgruppe, die uns ja viel beschäftigt, auch in der Politik, dann aktuell, wo im Vergleich zur Größe dieser Bevölkerungsgruppe dann ein großer Anteil an der Diskussion auch herrscht. Und man darf nicht vergessen, dass diese Zielgruppe, die heute zwischen 20 und 30 ist, bald Haushalte gründen und damit auch die Haushaltsführenden, damit die stärkste Käufergruppe in der Zukunft ist.
Ja.
Und ein Unternehmen wie Teekanne, das sehr traditionell ist, aber natürlich auch bestehende Strukturen hat. Wir sind ein großes Unternehmen. Mhm. Wir sind einer der größten Teehersteller in der Welt. Mhm. Wir produzieren an 6 Standorten. Das ändert man nicht von heute auf morgen. Deshalb müssen wir solche Strukturen, solche Aufgaben immer vordenken, um dann in 3-4 Jahren so weit zu sein, es umsetzen zu können.
Ja.
Aber wenn Sie einmal diesen Loop von Vordenken verpassen, dann passiert 2-3 Jahre nichts, weil die alten Sortimente weiter gut laufen. Aber dann merken sie, wie groß das Problem ist. Und wenn dann ein Marktführer wie wir einmal hinter einem Trend ist, ist es schwer, die Dynamik zurückzubekommen.
Ja. Ja? Also diese klassische Gefahr, sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen, wenn es einmal gut läuft und nicht an die Zukunft zu denken.
Genau.
Und ich meine, die Teekanne war ja auch schon vorher bekannt, finde ich, für interessante Produktnamen. Also Heiße Liebe stand, als ich studiert habe, 2010 bis 2014 in fast jeder Studentenbude rum.
Ja.
Was gab es noch? Ich glaube, die hatten diese Ländertees, spanische Orange, italienische Limone. Also für mich war das schon immer ein bisschen mehr als dieses klassische Schwarztee, Grüntee, Kräutertee. Aber das hat Ihnen noch nicht gereicht.
Naja, muss man vielleicht in die Historie schauen. Wir verkauften Schwarz- und Grüntee. Schwarz- und Grüntee ist aber nur ungefähr ein Viertel des Gesamtmarktes. Der Rest sind Kräuter- und Früchtetees. Und dieses Segment hat die Teekanne in den Jahrzehnten nach dem Krieg so gegründet. Weil man Ersatztee hergestellt hat, weil man keinen Zugang hatte. Nachdem das Unternehmen in Dresden ausgebombt wurde in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs, ist dann übersiedelt nach Nordrhein-Westfalen und hat in der britischen Besatzungszone keinen Schwarztee bekommen. Mhm. Und man musste Ersatztee herstellen. Und während das bei Kaffee sehr schnell dann umgeschwenkt ist, sobald man wieder Zugang zu Kaffeebohnen hatte, blieben die Segmente Kräuter und Früchte, die damals von Mitarbeitern in Nordrhein-Westfalen in Deutschland gesammelt wurden, mhm, und verarbeitet wurde, hat man mit Kräuter und Früchte das größte Segment in Deutschland und in Europa entwickelt. Dort sind wir Weltmarktführer für Kräuter und Früchte. Also wir sind eigentlich bekannt, mhm, für unsere Kräutertees, für unsere Früchtetees. Und ob heiße Liebe oder spanische Orange, türkischer Apfel, das sind heute noch sehr beliebte Sorten, die übrigens auch noch wachsen.
Mhm. Sie haben, ich habe mal in den Geschäftsbericht geschaut, ich glaube, das war das Letzte, was man sehen konnte, 2019 im Geschäftsjahr 280 Millionen Euro Umsatz gemacht, 10 Millionen Euro Gewinn davon. Wie stark ist da schon zu spüren, dieser Shift hin zu Nachhaltigkeit und Bio, also diese Produkte, die Ihre Tochter im Endeffekt ein bisschen mit impulsiert hat, wie stark fließen die schon jetzt in den Umsatz mit ein?
Naja, ich möchte jetzt ungern in die Relation der konkreten Geschäftszahlen auch ziehen, aber... Ja. Und vor allem der Gewinnzahlen, wobei wir uns sehr gut entwickelt haben in den, mhm, letzten drei Jahren, sowohl vom Umsatz als auch vom Ertrag. Mhm. Wir haben mittlerweile einen Bio-Anteil, der ist hoch einstellig, kommend, mhm, von null. Im Jahr 2018 sind wir jetzt hoch einstellig. Mhm. Das ist mit Abstand das dynamischste Segment vom Wachstum. Und das Gute ist, und das gilt ja insgesamt für nachhaltige Sortimente, Verbraucher sind auch bereit, für nachhaltige Sortimente mehr zu bezahlen. Also von daher kann man dort auch gut wirtschaften und auch gute Deckungsbeiträge erzielen. Also Nachhaltigkeit hat in dem Fall auch eine gute Balance zur Ökonomie.
Also ist bei Ihnen zum Beispiel, wie sagten Sie, calm and relaxed, ist da eine höhere Marge drauf als auf einem heißen Liebetee?
Das Produkt wird zu einem höheren Preis verkauft. Mhm. Das heißt, bei einem ähnlichen Deckungsbeitrag hat man einen höheren Stücknutzen, wie man das so sagt. Natürlich sind auch noch höhere Investments dahinter, die hat man aber bei jeder Linie. Ich sage nur, eine Veränderung eines Unternehmens in nachhaltige Sortimente muss kein Ertragsverlust sein, da steckt auch wirtschaftlich eine große Chance dahinter, nicht nur eine Verpflichtung.
Absolut, also was Sie gerade sagen, bedeutet ja, wenn es irgendwann skaliert, also wenn Sie die gleiche Menge erreichen wie bei den traditionellen Produkten, dann ist es für Sie erträglicher sozusagen.
Absolut. Aber entscheidend ist, und das gilt für wenige Sortimente, je nachhaltiger man ist, umso höher ist auch die Preisbereitschaft bei Verbrauchern. Mhm. Ja, und aber das ist wichtig.
Sie müssen es ja schaffen, dass die Leute auch einen persönlichen Mehrwert aus dem Produkt ziehen. Also ich kann mir vorstellen, so schön es ist, Bio und Nachhaltigkeit zu haben, wollen die Leute ja auch Gesundheit und vielleicht Wohlbefinden, also wirklich was Egoistisches im positiven Sinne aus dem Tee ziehen und nicht nur was Altruistisches, oder?
Ja, wir haben eine Positionierung, die kann man in einem Satz zusammenfassen. Wir produzieren genussvolle Produkte, die einen positiven Beitrag für einen gesunden Lebensstil bieten. Mhm. Also tut gut und schmeckt gut. Und das ist in wenigen Segmenten wirklich so einfach wie bei Tee. Weil Tee ist ein gesundes Lebensmittel. Bio-Tees, Kräutertees tun wirklich etwas Gutes für eine Ernährung. Und sie schmecken in der Regel auch. Mhm. Ne? Viele Produkte, werden Sie aus eigener Erfahrung auch wissen, die wirklich sehr gesund sind, schmecken einfach nicht. Und im Umkehrschluss, Dinge, die sehr gut schmecken, sind nicht gut für einen. Also von daher haben wir wirklich für die Kategorie auch eine gute Chance, eine Symbiose zu erzeugen.
Mhm. Ja. Und Bio und Nachhaltigkeit ist natürlich auch ein Versprechen, sage ich mal, erstmal an die Verbraucherinnen und Verbraucher, dass der Tee eben unter guten ökologischen, aber eben auch guten Arbeitsbedingungen produziert wurde. Wie beweisen Sie das? Also wie können Sie sicher gehen, dass jeder Tee, der von Ihnen im Regal steht, auch wirklich fair und umweltfreundlich produziert wurde?
Ja, das möchte ich auch trennen. Denn ich meine, der ökologische Fußabdruck hat nicht unbedingt etwas zu tun, auch mit fairen Arbeitsbedingungen oder mit einer fairen Bezahlung. Man muss diese beiden Aufgaben trennen. Ja. Das heißt, wir kaufen erstmal nachhaltige Rohwaren ein. Mhm. Und diese nachhaltigen Rohwaren, vielleicht da auch ein kurzer Exkurs, wir kaufen über 300 verschiedene Rohwaren von 100 Lieferanten direkt ein und die kommen aus 50 Ländern. Mhm. Das heißt, wir haben eine sehr komplexe Supply Chain und eine sehr komplexe Einkaufstätigkeit, aber haben den direkten Bezug zu den Lieferanten. Mhm. Und was wir tun, um diese Nachhaltigkeit im sozialen Aspekt, sprich die Bedingungen vor Ort bei den Agrarunternehmen und die faire Bezahlung, sichern wir ab in der Kooperation mit Rainforest Alliance, die dafür Standards haben, die dafür auch in jedem Land, in dem wir arbeiten, auch Kontrolleure haben. Mhm. Und sowohl als unser Gesandter, aber auch als unabhängige Gesellschaft diese Zertifizierungen für diese Rohwaren auch angehen. Da haben wir ein Projekt gestartet, das war schon vor meiner Zeit, das war sehr weise. Mhm. Und wir haben ein Ziel, dass wir bis 2025 alle Rohwaren zu 100% Rainforest Alliance zertifiziert haben. Wir sind heute bei indischem Tee schon bei 96%. Dann, wir sind bei anderen Produkten wie Minze da sehr, sehr weit. Mhm. So arbeiten wir das Kategorie für Kategorie und Land für Land auch ab.
Können Sie das konkret zeigen, was es bedeutet, also zertifiziert zu sein nach diesem Rainforest Alliance, also nach diesem fairen Label, zum Beispiel bei den Löhnen? Also was bekommt dann eine Teepflückerin in Indien mehr, wenn sie mit diesem Label zertifiziert ist, wie bei nicht fairen Tees?
Das hängt wirklich von Land und von Region zu Region ab.
Ja.
Aber das kürzlich mal analysiert, weil ich mit Politikern auch über das Lieferketten- oder Sorgfaltspflichtengesetz diskutiert habe. Nehmen Sie die Region Assam in Indien, wo die gesetzlichen Mindestlöhne bei ungefähr 2,40 Euro liegen. Die Lieferanten, also 2,40 Euro pro Tag.
Pro Tag, ich wollte gerade sagen, nicht pro Stunde, pro Tag.
Pro Tag. Ja. Und unsere Lieferanten bekommen mit den ganzen Benefits, also mit Unterkunft, mit Verpflegung, mit Krankenpflege und mit Schulausbildung für die Kinder sowas ja über 4 Euro pro Tag. Mhm. Ja, und das lassen wir zertifizieren, da achten wir darauf, da verpflichten wir auch unsere Teegartenbesitzer dazu.
Gehört das zu Ihrer Aufgabe als Geschäftsführer, auch mal in diese Lieferantenländer zu reisen und sich das vor Ort anzuschauen?
Ja. Also erstmal ist es ein Privileg und gibt natürlich eine andere Nähe zum Geschäft. Mhm. Aber man muss auch in diese Länder fahren, um ein Gefühl zu bekommen, unter welchen Bedingungen das hergestellt ist, wie wertvoll die Produkte auch sind, unter welchen Bedingungen die Arbeiter das Produkt auch herstellen. Also man braucht ein Gefühl für das Geschäftsmodell. Und das entsteht bei einem Produkt, das ja sehr nah an der Rohware ist oder an den Pflanzen ist wie unserem, das entsteht nur vor Ort.
Wann waren Sie das letzte Mal vor Ort? Also können Sie einmal schildern, was Sie da wahrgenommen haben?
Die letzte Reise war, glaube ich, im Februar 2020.
Also kurz vor Corona sozusagen.
Kurz vor Corona, ja. Wo ich mit dem Kollegen in Ägypten war, mhm. Und wir dort unsere Kamille-Lieferanten besucht haben. Mhm. Ja, und das ist eine ganz interessante Erfahrung, weil ich habe vorher gesagt, wir sind Weltmarktführer bei Kräutern und Früchten. Wir haben aber als gesamtes Unternehmen nur einen Einfluss von 1,6% der Weltmenge, die gekauft wird. Ja, und man wird ja von der Politik gern dazu verpflichtet, seinen Einfluss als großes Unternehmen wahrzunehmen. Aber wir haben eben immer nur die 1,6% in die Waagschale zu werfen.
Ja.
Das mag bei Kamille in Ägypten ein bisschen größer sein, aber trotzdem sind wir dort nicht der dominante Abnehmer. Mhm. Aber wir sind sehr gut aufgenommen worden, weil wir sind als deutsche Kunden sehr kompliziert, weil wir hohe Qualitätsanforderungen stellen, sehr hohe Anforderungen auch an, ich sag's mal, an die faire Behandlung und faire Bezahlung der Mitarbeiter dort. Das heißt, wir machen es den Lieferanten nicht einfach, aber als Deutsche bezahlen wir dafür. Mhm. Und wir sind auch ein verlässlicher Kunde in dem Fall. Also von daher ist diese Komplexität und aber auch unsere Art als fairer Kunde zahlt sich aus und im Übrigen wurde das auch unter jetzt Corona-Bedingungen sehr geschätzt, dass wir immer bereit waren, für Qualität und auch für Sonderleistungen zu bezahlen, und auch die Lieferanten in dem Fall nicht im Stich gelassen haben. Also manchmal ist klein, aber verlässlich wichtiger als jetzt groß, aber riskant.
Mhm. Und haben Sie den Eindruck, dass Ihre Endkundinnen und Kunden auch bereit sind, diesen höheren Preis für faire Arbeitsbedingungen, eben nicht nur biologischer Anbau, sondern bessere Arbeitsbedingungen zu bezahlen?
Ich möchte es mal so beantworten. Also unsere Kunden sind sehr zufrieden. Ja, sonst würden wir nicht wachsen, sonst wären wir auch nicht Marktführer. Mhm. Als Markenartikler, der so heißt wie die Kategorie und wo das Unternehmen auch so heißt wie die Hauptmarke, ist man vor allem von Stakeholdern in der Politik oder auch von NGOs immer im Fokus.
Ja.
Und auf der Ebene sind diese Stakeholder auch nie zufrieden mit uns und greifen uns da auch an. Also das ist eine Diskussion, der müssen wir uns immer stellen.
Ja, also eine NGO, die 2019 nicht mit Ihnen zufrieden war, war Oxfam.
Ja.
Die haben ja eine ganz eigene Studie rausgebracht über Arbeitsbedingungen in der Teelieferantenbranche und haben sogar explizit dieses Label, was Sie gerade genannt haben, Rainforest Alliance, kritisiert und gesagt, ich zitiere mal aus einer Studie, die Hälfte der von uns untersuchten Plantagen ist zertifiziert, unter anderem von Rainforest Alliance, auf das auch viele deutsche Unternehmen für ihren Tee aus Assam setzen. Die Studie zeigt sehr klar, dass die Rechtsverletzungen auch auf den zertifizierten Plantagen fortbestehen. Also mit Rechtsverletzungen war in dem Fall gemeint, dass die Arbeiter unter katastrophalen Arbeitsbedingungen leiden, nicht genügend zu essen haben, unter Krankheiten leiden. Also das war schon ein harter Affront gegen das Label, was sie ja auch anpreisen auf ihren Produkten.
Ja, dann sind sie der Kommunikationspolitik da.
Ja, ich zitiere hier nur aus der Studie.
Nein. Aber ich sag mal, die machen kommunikativ einen sehr guten Job.
Ja.
Und wenn man diese Studien, auch die Presseberichte immer zwischen den Zeilen liest, dann prangert ein Oxfam oder andere NGOs, prangern zu Recht schlechte Arbeitsbedingungen vor Ort dann auch an. Sie zitieren auch immer Unternehmen oder Marken wie Teekanne, die dort einkaufen. Aber eine direkte Korrelation, dass unser Einkaufsverhalten automatisch deckungsgleich ist mit den schlechtesten Bedingungen bei bestimmten Teegärten, ist nie herzustellen, sondern diese beiden Fakten, schlechte Bedingungen und Teekanne als Kunde, wird meistens in einem anderen Zusammenhang auch diskutiert, weil in der Tat unsere Leistungen, ja, und auch unsere Zertifikate viel, viel besser sind als der Durchschnitt und einen hohen Standard auch darstellen. Das Problem ist, und das kriegen wir wahrscheinlich nie weg, was ja die Lebensstandards auch auf einer gut geführten Plantage sind natürlich nicht das, was wir in den westlich orientierten Lebensmitteln als lebenswerte Bedingungen auch bezeichnen würden. Ja, es sind immer noch einfache Arbeiter, es ist immer noch eine schwere Arbeit und die Lebensbedingungen, und ich rede jetzt wirklich von Menschen, die ein Dach über dem Kopf haben, die jeden Tag was zu essen bekommen, wo die Kinder in die Schule gehen können, und wenn jemand krank wird, kümmert man sich auch darum. Ja, und zwar mit Mindeststandards, ja, was in Indien zum Beispiel schon ein großes Gut ist. Dort sind auch 4 Euro pro Tag ein richtig guter Lohn. Darunter gibt es mindestens 2 Schichten, denen es viel, viel schlechter geht. Und das muss man immer in Relation sehen. Und was mich beschäftigt ist, ja, gerade wenn wir jetzt über Zertifikate sprechen oder auch über Engagement sprechen, ja, mach mal eine Analogie. Vielleicht waren wir vor 5 Jahren oder vor sowas, ja, waren wir irgendwie mit diesen Leistungen bei 40% Durchdringung. Heute sind wir vielleicht bei 70% Durchdringung und wir werden in einem Jahr weitere 10 Punkte schaffen, weil wir wirklich viel Mühe und auch viel Geld dafür aufwenden. Wenn wir jetzt bei 80 sind, dann gibt es immer noch 20% Deckungslücke zu einer perfekten Welt. Und die Aufgabe der NGOs ist es, immer auf dieser Deckungslücke rumzuhauen, weil man dort gut Politik macht. Ich plädiere immer dafür, auch in meinem Dialog mit Politikern zu sagen, bewertet doch mal den Fortschritt, den wir haben. Weil wir waren vor 10 Jahren nicht bei 80, wir waren weit drunter. Wir werden auch diese Deckungslücke immer klein machen, aber es wird immer eine geben. Das heißt, ein Journalist, der in irgendeinen Ursprung fährt, findet immer was. Aber der findet auch in Düsseldorf Menschen, die auf der Straße leben, denen es schlecht geht, die etwas zu beklagen haben. Und trotzdem ist es hier eine lebenswerte und prosperierende Stadt. Also man muss manchmal die Perspektive wechseln von was ist der Durchschnitt, was ist der Fortschritt.
Ja.
Im Vergleich zu den verbleibenden Problemen, die alle wichtig und alle seriös sind, aber das ist nicht die einzige Perspektive.
Ja, also ich finde es spannend, Ihre differenzierte Perspektive zu hören, und habe mir gerade überlegt, Sie sagten ja, ein NGO ist sehr gut in der Kommunikation, aber müssten Sie nicht auch als Teekanne quasi in die Gegenkommunikation gehen und vielleicht sogar auf jedem Tee, weiß ich nicht, einen QR-Code oder was haben, wo man genau nachvollziehen kann, von welcher Plantage kommen hier eigentlich die Rohstoffe, was verdienen die Menschen da, vielleicht auch mal ein Foto zeigen, um eben gar nicht erst diesen Gegenwind aufkommen zu lassen.
Ja, also in der Tat machen wir das im Moment. Also wir stellen unsere Packungen um, und auf jeder Packung wird es eine Nachhaltigkeitsseite geben, wo nicht nur unsere Politik und unsere Leistungen dann auch dargestellt werden, sondern wo man über einen QR-Code in die Tiefe gehen kann, wenn man will. Aber man lernt über die Packung schon viel. Den Rest können Sie dann im Netz auch nachlesen, wo wir sehr ausführliche Informationen auf unserer Homepage auch haben. Also von daher fühle ich mich ja, oder habe ich ein gutes Gewissen für das, was wir tun und wie wir es tun. Und trotzdem, und deshalb sind wir da manchmal auch etwas zurückhalten, was Kommunikation angeht. Trotzdem haben wir, wie jedes andere Unternehmen, auch noch schwarze Flecken, an denen wir arbeiten müssen. Mhm. Ja, und nochmal, wir müssen an dem Fortschritt bewertet werden, nicht an den verbleibenden schwarzen Flecken. Und wir führen da sehr interessante Diskussionen auch im Verband, wo immer die Angst geht, dass die Angst herrscht, dass der vorprescht, wird schnell an den Pranger gestellt.
Mhm. Nee, es muss immer gemeinschaftlich gemacht werden, sonst. Ja. Hilft das nicht. Ich meine, das werden Sie ja wahrscheinlich auch aus Ihrer Zeit von Nestlé kennen. Das ist ja eins der am meisten kritisierten Unternehmen, ja, aus verschiedenen Gründen und für verschiedene Produkte. Das ist sehr schwer, finde ich, wenn man einmal in dieser Schiene ist oder einmal so ein Image hat, da auch wieder rauszukommen. Gerade wenn man der Größte im Markt ist, so wie Sie.
Ja, man muss immer sagen, die großen und die prominenten Marken sind zitierfähig.
Ja.
Niemand zitiert ein kleines und auch vor allem unbekanntes Unternehmen.
Mhm.
Da, und das ist das Problem. Dem muss man sich stellen und da bitte ich einfach nur um Fairness. Ich habe auch überhaupt kein Problem, Fragen zu beantworten oder auch in den Dialog zu treten. Also saß ich kürzlich mal mit einem Geschäftsführer einer NGO auch zusammen und habe einen ähnlichen Dialog geführt und der hat mich natürlich immer gechallenged in dem, was wir tun.
Ja. Ja,
ob das gut ist und das ausreichend ist. Und ich habe ihm das so beschrieben, wie wir es gerade auch getan haben. Ihm gingen dann immer die Argumente aus.
Ja.
Ja, und er sprach dann von Kakao an der Elfenbeinküste oder Bananen aus Südamerika. Und dann habe ich gesagt, das ist aber nicht unser Geschäftsmodell.
Ja.
Ich kann nur das besser machen, was wir tun.
Ja.
Und mein Satz zum Schluss war, sehr geehrter Herr, wir werden immer irgendwo einen Bangladesch haben, als Beispiel.
Mhm.
Es wird immer irgendwo einen Problemfall geben. Entscheidend ist ja nur, dass man den kennt und den auch bearbeiten kann, aber wie gesagt, das ist ein extrem langer Weg, ja, bis wir da zu einer perfekten Welt oder zu einer guten Welt auch kommen. Und sie wird nie perfekt sein.
Ein Weg, den die deutsche Politik ja überlegt zu gehen, ist mit dem Lieferkettengesetz, was Sie ja gerade auch schon angesprochen haben, dass gerade deutsche Unternehmen quasi verpflichtet sind, Verantwortung zu nehmen über jeden einzelnen Schritt in der Kette. Ich hatte aber gelesen, ich glaube, das war in einem Artikel von der Rheinischen Post, dass Sie gegen das Lieferkettengesetz sind, obwohl Sie ja, wie gerade beschrieben, schon sehr viel wissen über Ihre Lieferanten und über die Wertschöpfung auch sehr viel Hoheit haben. Warum sind Sie dann gegen ein solches Gesetz?
Auch das differenziert betrachtet, ich habe überhaupt nichts gegen die politische Intention. Die teile ich, die hinter dieser Sorgfaltspflichtengesetz oder die hinter diesem Sorgfaltspflichtengesetz auch steht.
Mhm.
Habe ich übrigens auch in einem schriftlichen Verkehr mit dem Bundesminister Müller auch ausgetauscht.
Der Entwicklungsminister, ja.
Der Entwicklungsminister, genau. Von daher ist es völlig in Ordnung. Für uns, die Teekanne, brauchen wir so ein Gesetz nicht, weil wir schon so arbeiten, wie es ist. Das Gesetz hat nur ein Problem, das Problem verpflichtet uns, viel Administrationsaufwand und Dokumentation in das zu richten, was wir tun. Das kostet Zeit und Geld, die wir eigentlich für den Fortschritt, den ich vorher beschrieben habe, oder für weitere Investitionen, die konkret dort ankommen, dann auch bräuchten.
Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel das umsetzen, was Sie gerade erzählt haben, demnächst vielleicht mal mit einem QR-Code auf jeder Packung die Geschichte des Tees, wo er herkommt, wie er produziert wurde, das quasi in Administration gießen, dann hätten Sie doch einmal die Strukturen, wo Sie als solch ein Gesetz eigentlich gar nicht mehr befürchten müssten, oder?
Na, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Das macht es plastisch. Und ich bitte das auch einfach fair zu betrachten. Wenn Sie nach Afrika gehen, wo wir Hagebutte und Hibiskus einkaufen.
In welchen Ländern genau?
Ja, zum Beispiel in Nigeria oder auch in Lesotho.
Mhm.
Ja, und das Gleiche gilt für Chile, wo wir auch Hagebutten dann auch beziehen. Hagebutten sind eine Pflanze, die Sie nicht in Plantagen pflanzen können.
Mhm. Ja?
Da haben Sie sofort Schädlingsbefall, das kriegen Sie nicht hin. Das heißt, Hagebutten werden wild gepflückt. Und für eine Wildpflückung brauchen Sie ein Territorium und brauchen Wildpflücker oder Wildsammler, wie man das nennt.
Mhm.
Das sind oftmals die Ärmsten der Armen, ne? Denen man aber durch solch eine Arbeit geben kann.
Mhm.
Stellen Sie sich vor, kommen jeden Morgen Wildsammler auf einen Platz, die bekommen diese Arbeit und kommen dann am Ende des Tages mit einem Korb Hagebutten zurück und bekommen dann sofort ihren Lohn dafür.
Mhm.
Kann ich für diese Gruppe von Wildsammlern, die sich oftmals pro Tag ändert, kann ich dafür Sorge leisten, dass sie alle zu Hause hygienisch gute Bedingungen haben, ja, dass sie nicht auch mal ein Kind mit dann auch nehmen, sowas, ja. was alles in meiner Intention liegt, aber ich kann es nicht kontrollieren. Ich weiß noch nicht mal, ob der Plantagenbesitzer oder der Waldbesitzer das kontrollieren könnte. Wenn man mich aber dazu verpflichten würde, müsste ich sagen, das kann ich nicht. Ich denke, dass es dort bestimmte Missstände gibt und müsste in der Konsequenz in diesem Land auf dieser Plantage nichts mehr beziehen. Das heißt, ich würde, und das klingt jetzt hart und das tut mir aber weh, weil das Gesetz so nicht zu Ende gedacht ist, ich würde den Ärmsten der Armen, für die das noch ein Job ist, den Job nehmen.
Ja, oder ein Wettbewerber von Ihnen, der vielleicht sich nicht diesem Gesetz unterwerfen muss oder unterwerfen möchte, würde halt Ihren Markt, Ihren Abnehmer übernehmen, oder?
Naja, aber das wäre dann, sagen wir, ein nicht-europäisches, also ein nicht-deutsches oder nicht-europäisches Unternehmen. Und jetzt komme ich wieder zu unserem Marktanteil. Dann sowas ja, wir 1,6% im Weltmarkt, ja, sagen wir, die Europäische Union vielleicht irgendwie irgendwo zwischen 10% und 20% für bestimmte Kategorien, sowas ja. Und ich bleibe dabei, das, was wir tun und was wir bezahlen, ist fair und ist mehr, als alle anderen tun. Das heißt, wir ändern aber mit unserem Marktanteil die Zustände nicht.
Naja, also ich meine, ich kann Ihrer Argumentation folgen und ich sag mal, ein mögliches Ergebnis wäre dann, dass, wie Sie sagten, die Ärmsten der Armen, weil sie es nicht garantieren können für die entsprechende Sorgfaltspflichten, dass sie nicht mehr mit denen zusammenarbeiten und die eben entweder kein Geld mehr bekommen oder an Wettbewerber, die gar nicht auf Standards achten, abwandern. Oder, das wäre ja vielleicht die positive Absicht eines solchen Gesetzes, dass die Person, die dort Verantwortung hat, ich weiß nicht, in welcher Form dort eine Organisation besteht, sagt, okay Leute, jetzt müssen wir doch mal ein paar Standards erfüllen, sonst können wir nicht mehr mit Teekanne zusammenarbeiten, also machen wir es ab jetzt.
Ja, also nochmals, ich finde dieses Gesetz per se von der Grundidee also ist richtig. Aber ich bleibe dabei, wir müssen eigentlich den Fortschritt incentivieren. Wir müssen für den Fortschritt belohnt werden und verpflichtet werden, dafür mehr Aufwand zu treiben. Aber wir müssen nicht für die Deckungslücke, die es immer geben wird, egal wie groß sie ist, ja, und sie wird kleiner, wir müssen für die Deckungslücke nicht bestraft werden und dort unseren Aufwand auch konzentrieren. Und das macht dieses Gesetz und deshalb kritisiere ich das. Ich möchte jetzt wieder nicht auf Glatteis kommen, aber Sie können natürlich auch in verschiedenen Entwicklungsländern drücken Sie den Plantagenbesitzern oder den Waldbesitzern Zertifikate in die Hand und lassen unterschreiben, dass der alles richtig macht. Der unterschreibt Ihnen das auch. Aber meine persönliche Verantwortung als Mensch, aber auch als Geschäftsführer ist es natürlich, nur Papiere einzusetzen, wo ich auch weiß, sie sind das Papier wert.
Hätte gar nicht gedacht, dass wir uns so viel über Nachhaltigkeit und Lieferketten unterhalten, aber finde es sehr fruchtbar, das so von Ihnen mal zu hören und Ihre Perspektive zu bekommen. Und ich glaube, so versteht man auch viel, wie Sie die Teekanne managen und worauf Sie achten. Sie sind ja jetzt seit 4 Jahren dabei als Chef. Ich weiß nicht, wie lange Sie noch planen, zunächst, aber wie weit sind Sie denn bei Ihrer Mission oder anders gefragt, was wollen Sie so in den nächsten 2, 3 Jahren noch alles verändern, was man dann auch spüren würde im Supermarktregal oder bei DM vorm Regal?
Na, wir haben gerade im Management-Team so die nächste Strategiephase auch diskutiert und wir wissen jetzt relativ genau, wann wir in der kompletten Lieferkette CO2-neutral sein wollen und wir kennen auch unsere Bioquote, die wir zum Beispiel fürs Jahr 2025 dann auch anstreben. Das heißt, wir haben was.
Welche soll das sein? Also Sie sagten ja vorhin bisher hoher einstelliger Bereich.
Ja, das sage ich Ihnen noch nicht.
Okay. Aber zweistellig wahrscheinlich schon.
Aber oder? Also Nachhaltigkeitsziele und wirtschaftliche Ziele gehen hier wirklich in Einklang und wir gehen hier einen geraden Weg, aber der Weg ist nie zu Ende, weil Teekanne wird auch niemals zu 100% ein Biosortiment anbieten können. Sowas. Ja, dafür gibt es einfach auf der konventionellen Seite eine zu gute Nachfrage und für viele Leute ist es auch einfach nicht erschwinglich, was ich vorher gesagt habe, was Bio-Lebensmittel auch mehr kosten und viele stellen auch die Relevanz in Frage. Also unser Anspruch ist es immer für alle Bevölkerungsgruppen, Produkte auch anzubieten, wobei auch da klar ist, die Top 20% Gehaltscluster oder Anspruchsklasse, die nehmen andere Produkte und andere Marken auch mit. Also wenn wir eine Automarke wären, dann wären wir eher Volkswagen und nicht Porsche.
Okay.
Ja, aber Volkswagen macht durchaus auch mehr Umsatz als der Kleine. Und damit sind wir auch sehr zufrieden. Was ein hauptunternehmerisches Anliegen ist, und das hat die Teekanne immer so gemacht, wir haben ein Prinzip, dass wir nach der Ernte der Rohwaren alles aus einer Hand machen. Das heißt, wir kaufen selbst ein, Wir machen die Qualitätskontrolle selbst. Wir stellen die Mischungen selbst her. Dann auch, wir haben die Produktentwicklung im Haus. Wir lagern unter besonderen Bedingungen. Wir stellen unsere eigenen Maschinen her, dann für die Teebeutelherstellung und auch für die Abfüllung. Das heißt, wir haben eine sehr hohe Wertschöpfungstiefe. Absolut, aber auch im Vergleich zum Wettbewerb. Das heißt, wenn wir heute über Qualität von Teekanne sprechen oder Teekanne-Produkte, dann haben wir bis auf den Anbau alles selber gemacht. Und das ist heute ein sehr differenzierender Punkt, auch ein sehr wichtiger Punkt, wenn man über Qualität spricht. Und dort laufen im Moment auch am Düsseldorfer Standort die größten Investitionen der Firmengeschichte, um dieses Prinzip zu wahren und noch besser zu machen.
Wie wird sich der Standort dann also genau verändern? Wo investieren Sie da gerade?
Ja, wir bauen zum Beispiel gerade ein neues Rohwarenlager, was jetzt Ende November in Betrieb geht. Mhm. Ja, bisher haben wir das noch in verschiedenen Hallen im Hafengebiet hier standardisiert gelagert. Ja, in Zukunft lagern wir es unter ganz anderen Qualitätsbedingungen. Das heißt, dieses Rohwarenlager steht bei uns am Standort. Mhm. Ja, der zweite Bauabschnitt, der jetzt beginnt, ist ein neues Mischungszentrum, wo die Herstellung der Mischungen qualitativ unter viel besseren qualitativ, aber auch sensorisch unter besseren Bedingungen auch gemacht werden können. Also vereinfacht gesagt, schaffen wir es einfach, die Rohware, nachdem sie in unseren Einflussbereich länger frisch zu halten, ja, und auch direkter zu verarbeiten, was der Produktqualität entgegenkommt, auch der Produktsicherheit entgegenkommt. Und diese beiden Investitionsmaßnahmen, wie gesagt, die größte Investition der Firmengeschichte.
Können Sie uns da eine ungefähre Range geben, wie viel Sie
nehmen? Wir investieren zwischen 60 und 70 Millionen.
Boah.
Dafür.
Ja. Das ist eine Menge vom Umsatz.
Und das alles in Düsseldorf. Mhm. Ja, nicht alles davon verbessert das Geschäftsmodell, sondern viele Dinge sind einfach notwendig, ja, um das aktuelle Geschäftsmodell und auch die Differenzierung zum Wettbewerb zu halten. Und dafür ist uns auch der Standort Düsseldorf sehr, sehr wichtig, weil es einfach Heimat ist.
Wird es auch die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhöhen? Sie haben ja aktuell 700 hier, also die Hälfte der weltweit oder europaweit Beschäftigten von Teekanne. Werden das dann mehr werden?
Also wir werden generell mehr, weil wir auch wachsen. Und am Düsseldorfer Standort werden es deutlich mehr werden. Also wir reden über eine mittlere zweistellige Zahl an Mitarbeitern, die am Standort Düsseldorf dazukommen.
Hat Ihnen da eigentlich der Homeoffice-Boom in Corona, der auch nicht abebben wird, danach in die Karten gespielt, dass sich jetzt Leute einfach häufiger mal, wenn sie aufstehen nach einem Meeting oder so, kurz einen Tee machen und einen Teekannebeutel nutzen? Also dass sie da wirklich ein Wachstum merken aufgrund dieser Sonderphase?
Absolut. Ja. Also Homeoffice hat der Kategorie sehr geholfen und hat uns insbesondere sehr geholfen, weil viele auch neue Konsumenten Tee wertgeschätzt haben. Weil man einfach gemerkt hat, wenn ich zu Hause bin und trinke den ganzen Tag und esse den ganzen Tag, dann sollte ich schon ein bisschen auf meine gute Ernährung auch achten. Ja. Und man hat sich dann doch lieber mal eine Kanne Tee gemacht, als jetzt nochmals an die Kaffeemaschine zu gehen. Das war schon sehr wichtig für uns. Und die Leute haben das geschätzt und wir rechnen auch, dass ein Teil dieser Entwicklung auch nach Corona bleiben wird.
Wenn Sie jetzt mal so ein bisschen auf Ihr Erbe schauen, das Sie bei der Teekanne hinterlassen werden, also natürlich sind Sie weit davon entfernt zu gehen, aber Sie haben ja vorhin gesagt, bei Berntsen sind Sie als harter Sanierer gegangen und das hat Sie auch erfolgreich gemacht und zur Teekanne gebracht. Was glauben Sie, was so Ihr Stempel sein wird, den Sie sich da aufdrücken bei der Teekanne als Manager?
Ja, ich möchte schon, dass man denkt, das, was wir in Nachhaltigkeit investiert haben, auch in nachhaltige Sortimente und damit eingehend dann auch mit neuen Zielgruppen, die Teekanne in einem neuen Licht sehen, dass man das meiner Phase dann auch zuschreiben kann. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass ich irgendwann mal zurückblicken kann und sage, ich habe das Gesamtunternehmen, die Infrastruktur des Unternehmens auf einen neuen Stand gebracht und nicht nur mehr Geld verdient zu haben, das Unternehmen mehr Geld verdient zu haben, sondern große Teile dieses Geldes auch ins Unternehmen investiert zu haben, um mehr Substanz zu haben. Denn wir haben auch so ein Kodex oder eine Unternehmensvision entwickelt, zusammen mit den Gesellschaftern. Ja, und ich habe ja sehr honorige und sehr respektvolle Gesellschafter, die das Unternehmen jetzt in der vierten Generation führen, die sich jetzt schon Gedanken machen, ja, wie stellen die das Unternehmen für die fünfte Generation auf. Und Es gibt keine Verkaufsabsichten und es gibt auch keine Verkaufsmechanik für das Unternehmen, sodass unsere Vision ist, wir wollen das Unternehmen nachhaltiger und erfolgreicher in die nächste Generation führen. Mhm. Und für diesen Generationenauftrag irgendwie von der dritten Generation in die vierte Generation, der gerade abgeschlossen ist, da war ich ein wichtiger Brückenkopf, weil die dritte Generation mit einer neuen Führung und also mit mir als neuen Führung einfach das Vertrauen auch gewonnen hatte, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, ja, die letzten Stimmen und auch die letzten Anteile auf ihre Kinder, die vierte Generation, zu übergeben. Meine Aufgabe ist es, mit der vierten Generation jetzt zusammen so viel Stabilität und Substanz ins Unternehmen zu bringen, ja, dass man dann überlegen kann, wie stellen wir uns in 10 Jahren auf? Sowas, ja, wie führen wir die fünfte Generation? Das sind heute Kinder, die sind zwischen 0 und 20. Ja, also auch ein sehr breites Spektrum. Wie führt man die an diese Verantwortung auch ran, damit die vielleicht in 20 Jahren oder in 30 Jahren, wir reden in solchen Zyklen auch, wir reden wirklich in Generationen, bereit sind, die Verantwortung zu übernehmen und dann und das heißt, die Zyklen, in denen Gesellschafter denken, sind viel größer als meine. Und ich muss schauen, dass ich in den Jahren, in denen ich das Unternehmen führe, so viel, ich wiederhole mich, Substanz reinbringe, dass die Gesellschafter einen guten Absprung haben.
Herr Schübel, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich heute Zeit genommen haben und auch keiner kritischen Frage ausgewichen sind. So konnten wir das Unternehmen und die verschiedenen Perspektiven sehr intensiv kennenlernen. Herzlichen Dank.
Danke Ihnen fürs Gespräch.
Aber wir entlassen unsere Gäste niemals ohne noch eine letzte Frage zu einem persönlichen Tipp aus der eigenen Erfahrung. Und ich hatte gelesen, dass Sie passionierter Radfahrer sind.
Ja.
Ich weiß nicht, fahren Sie auch in Düsseldorf manchmal rum?
Ja, ich habe es versucht, aber noch wenig gute Strecken gefunden.
Ich wollte Sie nämlich nach einem Tipp fragen, ob Sie hier eine Strecke kennen, die Sie schon empfehlen können für Leute, die sich auch mal aufs Rad wagen wollen.
Naja, da ich ja im Bayerischen wohne, sowas ja, habe ich natürlich dort schönere Möglichkeiten.
Ja.
Aber ich finde eigentlich, das ist der Klassiker, die Strecke von der Altstadt, wo ich wohne, dann rechtsrheinisch bis nach Krefeld, dort über die Brücke und linksrheinisch auf der Oberkasseler Seite dann auch zurückzufahren. Das sind so 45 Kilometer, also irgendwo knapp 1,5 Stunden, in denen man schön fahren kann. Also mich entspannt das. Aber das geht nur spät abends oder früh morgens und schon gar nicht am Wochenende. Sowas, ja. Und ansonsten kenne ich zu wenig gute Strecken.
Okay, dann werden wir die mal ausprobieren. Ganz herzlichen Dank und alles Gute für Sie.
Danke, alles Gute für Sie.
Wirtschaft Düsseldorf unplugged.
Ja, liebe Leute, das war Wirtschaft Düsseldorf unplugged für heute. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und wir sind jetzt natürlich sehr gespannt zu erfahren, wie euch dieses Gespräch mit dem Tekane-Chef Frank Schübel gefallen hat. Schreibt uns doch gerne eure Gedanken, eure Ideen und Anregungen per Mail an hallo@wirtschaftspodcast-düsseldorf.de oder schaut mal bei unserem LinkedIn-Account Rotonda Business Club vorbei. Kommende Woche begrüßt euch dann an dieser Stelle Andrea Greuner. Zu Gast hat sie Maria Kofidou, die Geschäftsführerin bei Düsseldorf Kongress. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann empfehlt unseren Podcast gerne euren Freunden und Bekannten weiter und schreibt uns doch eine Bewertung bei Apple oder Spotify. Ich freue mich, wenn ihr uns treu bleibt und wieder reinschaltet. Bis dann, macht's gut, euer Max.